Adrian Korte aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie.
Es spricht Hans Lanske.
Adrian Korte, geschrieben Adrian Coorte, auch Adrian Coorte oder Adrian Coorte. Geboren um 1665, gestorben nach 1707, war ein niederländischer Maler des Barock. Über das Leben des auf Stillleben spezialisierten Künstlers ist nur wenig bekannt. Korte geriet nach seinem Tod fast 200 Jahre lang nahezu in Vergessenheit. Sein Werk fand erst im 20. Jahrhundert Eingang in öffentliche Sammlungen. Vermutet wird eine Ausbildung Kortes bei Melchior de Hondecoeter in Amsterdam. Danach arbeitete er als Maler zwischen 1685 und 1707 in der Gegend von Middelburg. In seinem Frühwerk finden sich Darstellungen mit Vögeln und einige Vanitas-Gemälde. In den späteren Bildern wählte Korte bevorzugt Beerenobst, Spargel oder Muscheln für seine Stillleben. Hierbei beschränkte er sich meist auf einige wenige Gegenstände, die durch eine besonders naturnahe Darstellung gekennzeichnet sind. Zwei Drittel seiner Arbeiten entstanden zunächst auf Papier und wurden später auf Holz oder Leinwand übertragen, eine Technik, die zu Lebzeiten des Künstlers nur selten Verwendung fand. Leben. Über das Leben von Adrian Korte ist nahezu nichts bekannt. Es existieren weder Angaben zu Geburtsort und Datum, noch Informationen über den Zeitpunkt und Ort seines Todes. Ebenso fehlen jegliche Hinweise über seinen familiären Hintergrund. Die erste bekannte urkundliche Erwähnung Kortes ist in den Büchern der Lukasgilde der niederländischen Stadt Middelburg für das Jahr 1695 oder 1696 vermerkt. Danach verhängte die Gilde der Maler eine Geldstrafe gegen Korte, da er unerlaubterweise versucht hatte, Gemälde zu verkaufen, ohne der Gilde anzugehören. Korte geriet nach seinem Tod fast 200 Jahre nahezu in Vergessenheit und nur wenige Privatsammler kannten seine Bilder. Sein Name erschien in dieser Zeit nur vereinzelt in Verkaufsunterlagen. In der kunstgeschichtlichen Literatur fand Korte 1881 durch den Franzosen Henri Havard erstmals Erwähnung. 1889 gefolgt durch den niederländischen Architekten Jan Adrian Frederiks. Beide besaßen Werke von Korte in ihren Sammlungen und beschrieben seine Arbeiten in Artikeln. 1903 schenkte Arnoldus des Tombe aus Den Haag dem Rijksmuseum Amsterdam Kortes Stillleben mit Spargelbund von 1697. wodurch eine größere Öffentlichkeit Gelegenheit hatte, eines seiner Werke zu betrachten. Der Kunsthistoriker und damalige Direktor des Dordrechtsmuseums, Laurens J. Bol, veröffentlichte 1952 erstmals einen ausführlichen Artikel über den Maler. Nach einer dem Künstler 1958 im Dordrechtsmuseum gewidmeten Werkschau, bei der 35 Arbeiten von Korte gezeigt wurden, veröffentlichte Bol schließlich 1977 eine Monographie über Adrian Korte, die ein Werkverzeichnis der bekannten Gemälde einschloss. Anlässlich einer Retrospektive von Kortes Werken 2008 im Mauritshuis in Den Haag erschien ein aktualisiertes und kommentiertes Werkverzeichnis von Quentin Bartlett. Über das Geburtsjahr von Korte gibt es verschiedene Annahmen. Ausgehend von der vermuteten Lehrzeit in Amsterdam von 1680 bis 83 geht der Kunsthistoriker Quentin Buvelot von einem möglichen Geburtsjahr im Zeitraum 1660 bis 1665 aus. Fred G. Meyer vom Rijksbüro für Kunsthistorische Dokumentatie gibt als Geburtsjahr um 1665 an. Auch bei der Herkunft des Malers kommen Kunsthistoriker zu unterschiedlichen Überlegungen. Ein Dokument von 1780 gibt als Coortes Herkunftsort Vlissingen an. Weiter südlich in den spanischen Niederlanden sieht hingegen der Kunsthistoriker Arthur K. Velock das Herkunftsgebiet von Adriaan Coorte. Nach den Aufzeichnungen des Kunsthistorikers Abraham Bredius war der Name Adriaan Coorte 1665 in Middelburg erwähnt. Hierbei könnte es sich nach Bredius aber auch um den Vater des Künstlers gehandelt haben. Zudem findet sich ein Johan Coorte 1659 als Mitglied der Gemeinde von Sluis. Für Coortes Tätigkeit als Maler in der Gegend von Middelburg spricht neben dem Vermerk in den Büchern der Lukasgilde auch die Tatsache, dass seine Gemälde im 18. und 19. Jahrhundert fast ausschließlich in Inventaren und Auktionsunterlagen der Provinz Zeeland vermerkt sind. Vermutet wird Coortes Ausbildung zum Maler bei Melchior de Hondecoeter in Amsterdam von 1680 bis 1683. Das früheste bekannte Werk Coortes, Berglandschaft mit Enten von 1683, ist in Teilbereichen nach Gemälden von de Hondecoeter kopiert. Seine datierten Werke reichen insgesamt bis ins Jahr 1707. Da das bekannte Gesamtwerk des Künstlers nur etwas mehr als 100 Werke umfasst, ist unklar, ob Coorte von der Malerei seinen Lebensunterhalt allein bestreiten konnte oder ob er noch einen weiteren Beruf hatte. Der früheste Nachweis für die Versteigerung eines Werkes von Coorte stammt vom 3. August 1713. Quentin Buvelot hält es für möglich, dass Adriaan Coorte zu diesem Zeitpunkt noch lebte, da der Tod des Malers in den Auktionsunterlagen nicht vermerkt ist. Werk Malweise. Coorte beschränkte sich bei der Mehrheit seiner Bilder auf die Darstellung weniger Gegenstände. Seine Gemälde zeichnen sich durch eine detailreiche Feinmalerei mit geschickter Beleuchtung aus. Durch eine besonders naturnahe Darstellung wirken die Objekte nahezu realistisch. Gelegentlich finden sich allerdings Schwächen in der Perspektive. Dies wird besonders bei einigen der wiedergegebenen Steintische und Tongefäße deutlich. Etwa zwei Drittel seiner Stillleben malte Coorte auf Papier. Während des Malprozesses oder direkt nach Fertigstellung fixierte er das Papier auf Holz oder Leinwand. Obwohl heute davon ausgegangen wird, dass Coorte diese Arbeit selbst vornahm, sprechen einige Indizien dafür, dass die Übertragung auf Leinwand oder Holz möglicherweise erst im 18. oder 19. Jahrhundert erfolgte, zumal diese sogenannte Marouflé-Technik im 17. und 18. Jahrhundert nur selten Verwendung fand. Bei der Restaurierung des 1693 bis 95 entstandenen Gemäldes Zwei Pfirsiche mit einem Schmetterling kam nach Trennung des Papiers vom Trägerholz auf der Rückseite des Papiers eine alte Rechnung zum Vorschein. Möglicherweise benutzte Coorte auch bei anderen Gemälden Altpapier als Malgrund. Bei der Restaurierung dreier weiterer Bilder im Jahre 2007 konnten zudem kleine Löcher im Papier entdeckt werden, die auf die Fixierung des Papiers während des Malprozesses schließen lassen. Motive. Coortes bekanntes Œuvre ist mit etwas mehr als 60 signierten Werken relativ klein. Zusammen mit einigen nur noch aus älteren Beschreibungen bekannten Bildern kam Bol in seinem Werkkatalog von 1977 auf insgesamt 109 Arbeiten des Künstlers. Die Bilder sind meist datiert und stammen aus den Jahren 1683 bis 1707, wobei die Mehrzahl zwischen 1696 und 1705 entstand. All diese Bilder zeigen Stillleben fast ausnahmslos mit Früchten, Gemüse, Muscheln oder aber einige Vanitas-Stillleben vor einem dunklen Hintergrund. Zu den Ausnahmen gehören drei Frühwerke mit Geflügelmotiven in einer Landschaft. Neben dem Korte zugeschriebenen und auf 1682 bis 1683 datierten Gemälde Eine Henne mit Küken gehören zu dieser Gruppe die vom Künstler mit der Jahresangabe 1683 versehenen und signierten Werke Berglandschaft mit Enten und Pelikan und Enten in einer Berglandschaft, die beide in Teilbereichen von Melchior de Hondecoeter übernommene Motive aufweisen. So finden sich der Pelikan und drei Enten aus de Hondecoeters um 1680 entstandenen Gemälde Die schwimmende Feder im Rijksmuseum Amsterdam, nahezu unverändert in Kortes Bild Pelikan und Enten in einer Berglandschaft wieder. 1699 griff Korte erneut auf das Landschaftsmotiv als Bildhintergrund zurück und nahm hierbei wiederum ein Motiv von de Hondecoeter als Vorbild. Im Stillleben mit Spargelbund, einem Zweig Stachelbeeren, einer Schüssel Erdbeeren und einem Wiedehopf im Hintergrund ist der Wiedehopf eine Kopie aus de Hondecoeters Vögel in einem Park von 1686. Zu sehen im Rijksmuseum Amsterdam. Zum Frühwerk des Künstlers gehören weiterhin drei bekannte Vanitas-Stillleben, die zwischen 1686 und 1688 entstanden. Das Thema Vergänglichkeit, typisch für niederländische Barockstillleben, thematisierte Korte in diesen Bildern durch Hinzufügung symbolhafter Gegenstände. In dem auf 1686 datierten Vanitas-Stillleben aus einer Privatsammlung finden sich beispielsweise ein Totenschädel und ein Stundenglas. Zusätzlich weist eine Öllampe auf die verrinnende Zeit hin. Im Vanitas-Stillleben von 1687 ist es neben einem Schädel eine Kerze, die auf die Endlichkeit des Lebens deutet. Das Vanitas-Stillleben in einer Nische von 1688 weist wiederum Schädel und Öllampe auf. Hier fügte der Maler darüber hinaus eine Taschenuhr als Symbol der ablaufenden Zeit hinzu. Weitere Requisiten wie eine Pfeife oder eine Tanzmeistergeige stehen für die Flüchtigkeit des Rauches bzw. die schnell verklingende Musik, beides ebenfalls Hinweise auf die vergehende Zeit. Kurtes Stillleben sind häufig auf einer Ecke eines Sockels oder einer Platte aus Stein arrangiert. Teilweise zeigt er sie in einer Nische. Solche Steinplatten, auch Fenstersimse, nutzten vor Korte bereits niederländische Künstler wie Pieter Claesz oder Karel Slabbaert als Standfläche ihrer Stilllebenobjekte. Der Stein bei Korte ist oftmals mit einer Kerbe oder einem Riss versehen, wodurch das Thema der Vergänglichkeit der Stilllebenmotive noch unterstrichen wird. Die Kante des Steins nutzte er zudem bevorzugt als Platzierung für seine Signatur, die mal als A.Korte, mal nur mit AC vorkommt. Im Gegensatz zu den komplexen Blumen- und Früchtekompositionen seiner zeitgenössischen Malerkollegen, etwa die in Middelburg tätigen Ambrosius Bloschaert oder Balthasar van der Ast, wählte Korte in seinen Bildern eine Reduzierung auf wenige Objekte und zeigt eher eine motivische Verwandtschaft zu den Arbeiten spanischer Maler wie Juan Sánchez Cotán oder Francesco de Zurbarán. Sein möglichst einfach arrangierten Stillleben fehlt häufig jegliches schmückende Beiwerk. So zeigt etwa Cortes kleinstes, ausgeführtes Werk, das nur postkartengroße Stillleben mit zwei Walnüssen, die beiden Nüsse ungefähr in Originalgröße und ansonsten nur die Steinplatte als Hintergrund. Auffallend ist die Wiederholung bestimmter Motive. An Gemüse findet sich in seinen Werken neben einigen Artischocken ausschließlich Spargel. In nicht weniger als 13 Bildern taucht dieser stets zu einem Bündel zusammengefasst auf. Noch häufiger gibt Korte Erdbeeren in seinen Bildern wieder, ein Motiv, das er möglicherweise zuvor auf Bildern von Jan Jans van de Velde, der 1620 geboren wurde, gesehen hatte. Die meisten Darstellungen von Erdbeeren in Cortes Bildern zeigt er in einer Schale aus Ton, in drei Motiven eindeutig chinesischer Herkunft. Diese Schalen sind überreich gefüllt und häufig mit einem Blütentrieb einer Erdbeerpflanze versehen. Teures Porzellan oder Gefäße aus Silber fehlen im Werk Cortes ebenso wie kostbare Gläser. Dies wird umso deutlicher im Vergleich von Cortes Bildern zu möglichen Vorbildern seiner Sujets. So finden sich ein Spargelbund und eine Schüssel mit Erdbeeren auch in einem Gemälde von Isaac van Duynen, der diesen Früchten jedoch einen kostbaren Glaspokal beifügte. Zu sehen in der Michaelis-Kollektion Kapstadt. Große Übereinstimmungen gibt es zudem zwischen dem Frühstücksstillleben von Pieter Claesz von 1636, zu sehen im Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, und dem Frühstücksstillleben von Korte aus dem Jahre 1697. In beiden Bildern ist neben einem Brötchen ein in kleine Stücke zerlegter Fisch auf einem Teller sowie ein Glasgefäß zu sehen. Während Cortes Glas sehr einfach ausgeführt ist und kaum aus dem Halbdunkel heraustritt, weist das Glas von Claesz aufwendige Verzierungen auf und steht im direkten Licht. Noch auffälliger ist der Unterschied bei den beiden Tellern. Corte wählte einen einfachen Holzteller, wohingegen bei Claesz der Fisch auf einem Silberteller liegt. Zudem drapierte Claesz sein Stillleben auf einem Tisch mit weißer Decke statt auf einer schlichten Steinplatte. Weitere Früchte in Cortes Bildern sind Trauben, Stachelbeeren, Kirschen, Pfirsiche, Aprikosen, Johannisbeeren, Orangen und Mispeln. Hingegen fehlen Äpfel und Birnen in seinen Gemälden. Neben dem Walnussmotiv malte Corte auch Bilder mit Haselnüssen oder Kastanien. Gelegentlich taucht in den Früchtestillleben ein Schmetterling auf, in einem Bild fügte er eine Libelle hinzu. Diese Insekten haben möglicherweise eine allegorische Bedeutung und könnten für Wiedergeburt, Unsterblichkeit oder Auferstehung stehen. 7 Gemälde Cortes sind dem Muschelmotiv vorbehalten. Nur in einem dieser Bilder ist eine Muschel, Euspira nitida, zu sehen, wie sie auch in seiner Heimat Seeland an der Nordsee zu finden ist. Alle anderen Muscheln sind Importe, wie sie mit der niederländischen Ostindienkompanie oder der niederländischen Westindienkompanie in die Niederlande kamen und dort für hohe Preise Einzug in Wunderkammern und andere Sammlungen fanden. Diese Kostbarkeiten malte vor Corte um 1630 bereits Balthasar van der Ast und im Werk Rembrandts sind Radierungen mit solchen Muschelmotiven ebenfalls vorhanden. Zu Cortes Lebzeiten hatte aber vor allem eine Serie von 38 Radierungen des Kupferstechers Wenzel Holler weite Bekanntheit, die detailgenau Muscheln vor schlichtem weißem Hintergrund zeigen. Rezeption. Nachdem das Rijksmuseum Amsterdam 1903 als erstes Museum ein Gemälde von Corte in seiner Sammlung aufweisen konnte, dauerte es fast 80 Jahre, bis Schriftsteller sich mit dem Werk des Malers auseinandersetzten. gleich zwei niederländische Autoren zeigten sich 1981 als Bewunderer von Coortes Arbeiten. So widmet Hans Faverey in Lichtval Adriaan Coorte ein Gedicht und geht hierin auf Gemälde mit Muschel- und Erdbeermotiven ein, um schließlich seine Stilllebengedanken mit der Zeile »De toekomst bleef in een overande like als nu« sinngemäß »Die Zukunft bleibt ebenso unveränderlich wie das Jetzt« zu umschreiben. Ed Leeflang nennt Coorte in seinem Gedichtband »Bewoond als ik ben« die Schilder van Asperges in Frambozen, den Maler von Spargel und Himbeeren, obwohl es sich in Coortes Bildern nicht um Himbeeren, sondern um Erdbeersorten des 17. Jahrhunderts handelt. Diese Seite wurde zuletzt am 2. Mai 2010 um 17.36 Uhr geändert.
Die Audiofassung des Artikels wurde im September 2010 im Rahmen einer Kooperation mit Wikimedia Deutschland in der Deutschen Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig produziert. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki und dem Artikelnamen. Eine Versionsgeschichte mit den Autoren findet sich dort unter dem Link Versionen/Autoren. Der Artikel steht unter der CC-BY-SA 3.0 Unported sowie der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die Lizenzbestimmungen können in der Wikipedia oder unter www.creativecommons.org und www.gnu.org nachgelesen werden.